Und heute wird es auch wieder eine recht lockere Folge, muss man einfach sagen. Wir reden nämlich über Einsätze, die wir wieder erlebt haben und was so drumherum ist. Und es gibt auch viel Diskussionspotenzial.
Ja, ich habe da genug gefunden zum Diskutieren, bin da auch schon so ein bisschen in Diskutierlaune.
Ja, das muss man sagen.
Und bin gespannt, wie das eigentlich so ein bisschen ausgeht.
Außerdem habt ihr wieder viele, viele Fragen gestellt und uns natürlich auch ein bisschen korrigiert, beziehungsweise uns noch recht viel andere Sachen erzählt, was da alles vorkommt und welche Einsätze wir so erlebt haben, erfahrt ihr gleich.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Wir sind wieder da.
Ja, endlich sind wir wieder da. Das war ja auch schon eine echt interessante Folge, allein mit Kevin und so weiter.
Oh,
und
ja.
Wir haben sie ein bisschen später gedroppt, einfach weil, naja, wir mal viel wieder im Einsatz waren oder auch in Leitungsposition. Denn bei mir ist nämlich quasi fast die gesamte Führung ausgeflogen und ich bin die einzige Führungskraft noch und mache gerade so ein bisschen den Leiter für alle.
Genau, also der Sammy ist quasi auch gerade mein Chef einfach. Ich bin total froh, dass ich hier sein darf, dass ich nicht arbeiten muss.
Ja, das stimmt. Eigentlich hätte ich dir heute eine Nachtschicht reingedrückt,
ja, aber klar, immer machen. Ne? Immer machen.
Nein, aber es gibt auf jeden Fall viele Spannendes zu erzählen und ihr habt uns wirklich viele E-Mails über unser Kontaktformular geschickt an die Redaktion, auch vor allen Dingen bezüglich der Haushaltsunfälle. Da muss man ja einfach mal sagen, die können wir euch nicht alle vorlesen, aber jetzt mal subsumierend geguckt, ne, haben uns viele Leute nochmal den FI-Schalter zum Beispiel erklärt, der übrigens RCD heutzutage heißt.
Ja, wusste ich auch nicht.
Und auch die Funktionalität, also ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ein ganzer Sicherungskasten funktioniert. Ich weiß auch mittlerweile, wie teilweise Steckdosen abgesichert sein müssen und warum zum Beispiel Rauchmelder in der Nacht eher piepen, wegen Batterieleer, als am Tage, fand ich auch ganz spannend. Die Frage, die hole ich mir mal ganz kurz rein, denn, das wusste ich noch nicht, klar, durch den Temperaturabfall, was machen Batterien? Ja, die können auch die Spannung manchmal nicht mehr so halten. Gerade bei Geräten, die austauschbare Batterien haben, gibt es da wohl eher einen Spannungsabfall als bei Geräten, die wohl mit eingebauten Akkus rumlaufen und deswegen passiert es gerne mal eher nachts, ne, weil es ja kälter wird, dass die Dinger dann wohl mal piepen.
Ergibt total Sinn, ich habe nie drüber nachgedacht, ehrlicherweise.
Und vor allen Dingen auch immer dieses, oh, jetzt piept's nicht mehr und dann ist schon morgen wahrscheinlich.
Aber da ja wirklich anscheinend wirklich einige zuhören, die davon sehr viel Ahnung haben, ich habe zurzeit zu Hause ein Problem.
Aha.
Nämlich die Sicherung von meinem Stromspeicher, also mit Solaranlage, habe einen Stromspeicher und die fliegt zurzeit immer mal wieder raus. Ich habe keine Ahnung, warum.
Oh, bestimmt Spannungsdifferenzen.
Also wenn da einer eine Idee hat, bitte.
Ja, retterview.de/Frage und dann einfach sagen, ich habe da eine Idee für Mike.
Ja.
Immer wieder. Mike, es ist ja wieder viel passiert, vor allen Dingen du warst viel im Einsatz. Ich war auch trotzdem, dass ich eigentlich Bürotäter diesen Monat bin, auch ein, zweimal im Einsatz und zwar in einer ganz anderen Rettungswache, nicht mal in dieser Stadt, erzählen wir auch gleich. Aber wir gucken erstmal so ein bisschen rein, was die Presse gemacht hat und da stand plötzlich drinne Janosch Dahmen, ja, Bundesabgeordneter im Bundestag, ja, Arzt, früher Notarzt auch gewesen. Notarzt gefahren, ist aus der Divi rausgegangen.
Ja, weil er es kann.
Ja, ne? Ein eigenständiger Facharzt für Notfallmedizin ist nach Ansicht der Divi nicht zielführend, hieß es da. Darum geht's nämlich gerade. Die Divi hat ausgeschlossen, dass es einen Facharzt für Notfallmedizin geben soll oder wird das nicht weiter unterstützen.
Genau, stattdessen sollte die bereits etablierte Zusatzweiterbildung erhalten und gestärkt werden, heißt es in einer Stellungnahme.
Für alle, die nicht wissen, was damit jetzt gemeint ist. Also es ist ja so, wenn man Notarzt werden möchte, dann gibt es keine richtige Ausbildung Notarzt. Ne? Das ist, man bildet sich nicht zum Notarzt, sondern man ist Anästhesist, man ist Chirurg, man ist Allgemeinmediziner, Intensivmediziner oder ähnliches und macht dann so eine Zusatzweiterbildung. Ja, geht dann in so einen Kurs, fährt vor allen Dingen seine, ich weiß nicht, 50 Einsätze oder 50 Stunden oder irgendwie sowas?
Ein bisschen, also es ist von Bereich zu Bereich unterschiedlich, aber 80 Einsätze werden hier bei uns zum Beispiel gefordert.
Ja.
Ist auch mal immer mal unterschiedlich. Genau, und dann ist man Notarzt. Fertig.
Genau, das war's.
Und quasi. Dann, ja, also ich könnte jetzt wirklich viel aus dem Verzeiht mit den aus meinem Kotzbecken rausholen, weil ich habe da genug gesammelt. Punkt 1. Notärzte sind nach wie vor nicht verpflichtet, zumindest mit einigen Ausnahmen, aber sind nach wie vor nicht verpflichtet, sich regelmäßig in Notfallmedizin weiterzubilden.
In vielen Bereichen, zumindest in vielen Bundesländern ist
genau,
das
so. Es gibt jetzt mittlerweile ein, zwei Bundesländer, die haben da angezogen, was sehr gut ist und sehr, sehr wichtig. So, Punkt 2. Egal aus welcher Fachrichtung man kommt, natürlich, wenn man für den Notarzt oder für die Notfallmedizin lebt, bildet man sich selbst weiter. Und man ist wirklich ein hervorragender Notarzt oder eine Notärztin. Das will ich gar nicht schlecht reden. Nichtsdestotrotz ist die Notfallmedizin so dermaßen umfangreich geworden in allen Belangen. Und der Facharzt für Notfallmedizin wäre einfach dieses perfekte i-Tüpfelchen für unsere Notfallversorgung. dass wir genau dann sagen können, jetzt kommt der Experte hier um die Ecke, der nochmal entweder der Gamechanger sein kann, der uns aus unserer kompletten Misere retten kann. Ich verstehe es nicht. Also es tut mir leid.
Und alleine auch im Teamplay, muss man ja einfach sagen, ist so ein Notarzt, der einfach in einer speziellen Ausbildung noch ausgestattet ist, dahingehend einfach auch noch besser, weil er auch weiß, was das gesamte Team ja auch macht, kennt und welche Materialien wir auch zum Beispiel auf dem RTW und NEF besitzen.
Und auch so wie einmal formuliert, zumindest aus einem Artikel heraus, wurde bemängelt, na ja, dann ist er ja nur noch als Notarzt tätig und nicht in der Klinik. Ja, aber warum? Ich meine, das ist ein idealer Notfallmediziner, bitte auch für die Notaufnahme.
Ja, natürlich.
Oder alternativ kann man da auch, denke ich mal, seine Kenntnisse auf einer Intensivstation.
Ja, es gibt ja immer in jedem Krankenhaus auch Notfallteams, ne, ja, die meistens aus Intensivstationen oder aus Notaufnahmen, ja, die dann losrasen durch die Klinik und damit unterstützen. Und da sehe ich überhaupt keine Probleme, dass man den Arzt, der Ärztin nicht auch dorthin gehen, weiterhin einsetzen kann, weil sie haben ja auch ein Medizingrundstudium gemacht und sollten da vieles beherrschen. Also das sehe ich nicht als Problem. Deswegen bin ich mal gespannt, was da noch rauskommt, ob das noch Folgen hat, dass da sich jetzt auch einige distanzieren von der Meinung der Divi.
Ist spannend und vor allem für den lieben Janosch tut es mir halt so sehr leid, weil das ist für mich ein sehr, sehr geschätzter Politiker, eben weil er auch so an der Basis ist als ehemaliger Notarzt und so weiter. Also der weiß ja genau, wovon er redet, wofür er jahrelang gekämpft hat. Und jetzt, nö, machen wir nicht.
Und da ist noch ein Artikel aufgeploppt. Jetzt nichts mit Notärzten, sondern es hat mit Notfallsanitätern zu tun. Und zwar der Notfallsanitäter ICC oder ICC. Ja, ICC wahrscheinlich. Wieder ein tolles englisches Wort. Mike, was hat's denn damit auf sich? Was ist dabei passiert? Was wollen die denn jetzt schon wieder mit dem Notfallsanitäter machen?
Ich will das eigentlich gar nicht. Aber der Begriff Notfallsanitäter ICC oder ICC Notsan bezieht sich auf eine neuartige berufsbegleitende Weiterbildung, die in einem Pilotprojekt des DRKs im Main-Taunus-Kreis in Zusammenarbeit mit dem S&K-Verlag im Rettungsdienst eingeführt wurde. Ziel ist es, Notfallsanitätern erweiterte Kompetenzen im Bereich der Intensiv- und Notfallmedizin zu vermitteln, um Lücken in der Notfallversorgung zu schließen. Ja.
Ja, genau. Erstmal zur Begriffserklärung. ICC steht natürlich für Intensiv- oder Intensive Critical Care und dann Notfallsanitäter oder auch Paramedic. Ja, sowas gibt es auch tatsächlich schon als Ausbildung, gerade für den Intensivtransport im internationalen Bereich dahingehend auch anerkennen. Aber was man hier jetzt machen möchte, ist, man möchte quasi einen Notfallsanitäter zusammen mit einem Rettungssanitäter auf ein ganz spezielles Fahrzeug setzen. Die schickt man dann zu einem Einsatzort, lässt die da erstmal vor Ort behandeln. So steht es nämlich auch drin. Er ist nur für die Vorortbehandlung da. Und dann steht hier in den Artikeln, die wir jetzt gefunden haben, die, wo ich wirklich sagen muss, sehr dürftig sind, was Informationen über diesen ICC-Notsan sind, geschrieben wird, der Transport in die Klinik wird immer noch wieder durch ein Rettungsfahrzeug, ne, gegebenenfalls hier also RTW oder vielleicht auch NKTW gemeistert und das war's. Ja, super. Aber so richtig beschrieben, also selbst in den Fachartikeln, die man hier so dazu liest, findest du nichts. Was kann der jetzt Spezielles genau? Also er wird intensivmedizinisch weitergebildet. Ne? Man muss schon erfahren sein. Man kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt fertiger Notarzt, ich möchte gerne noch die Weiterbildung. Man muss schon Berufserfahrung haben.
Richtig. Ne, und es geht einfach da los, fangen wir mal da an, als Belegtext. Die Weiterbildung zielt darauf ab, die Lücke zwischen Notarzt und Notarzt zu schließen. Frage ich mich halt, welche Lücke. Aber okay, indem halt zusätzliche Kompetenzen ausgestattet werden.
Welche Kompetenzen, frage ich mich dann. Okay, also welche zusätzlichen Kompetenzen haben wir nicht, wenn wir jetzt mal den idealen Notfallsanitäter in seinen Kompetenzen ausspielen, so viele Kompetenzen, die meisten kritischen Patienten schon so gut zu versorgen, bis der Notarzt dort ist oder bis der Patient in eine Klinik kommt. Ich rede absichtlich davon, von idealen Bedingungen, weil so ist es ja nicht. Denn wir reden hier immer noch von vielen verschiedenen Standardarbeitsanweisungen, SOPs. Wir reden immer noch von Restriktionen durch ärztliche Leitungen, in dem Medikamente rausgenommen werden, in dem gesagt wird, es geht nur freigabemäßig, dass jemand das und jenes und was nicht alles machen darf, obwohl man es eigentlich gelernt hat und auch vor allen Dingen verpflichtet ist, alles, was man erlernt und beherrscht hat, ne, zertifiziert in der Schule, machen zu dürfen. Wo jetzt ist die Lücke?
Genau, es kommt ein Punkt, den ich spannend finde und der zumindest in dem Punkt was Positives ist. Die Weiterbildung orientiert sich inhaltlich an der Intensivpflegeausbildung und vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten in der Überwachung und Behandlung von kritisch kranken Patienten. Da sage ich, okay, das kann ein Benefit sein.
Ja, finde ich so. Also Fortbildung ist sowieso immer super und gerade in der Intensivmedizin lernt man da noch einiges. Kann ich jedem empfehlen, macht Praktikum auf der ITS, in der Notaufnahme und im OP oder beziehungsweise im Schockraum. Immer ran. Mhm.
Und jetzt kommen Punkte aus dieser Weiterbildung, aus diesen Weiterbildungsinhalten, die mich denn so mit Fragezeichen dastehen lassen. Mhm. Denn zum Beispiel erweiterte Kompetenzen. Notfallsanitäter mit dieser Weiterbildung sollen in der Lage sein, eigenständig medizinische Maßnahmen durchzuführen, bis der Notarzt kommt.
Ah, spannend. Okay, da gehe ich doch mal ganz kurz auf Paragraph 2a Notsan-Gesetz. Ja,
kannst du ganz nach oben gehen im Notsan-Gesetz.
Genau, das auch noch, ne? Aber gucke ich noch mal rein, kurz mal. Der Notfallsanitäter darf eigenverantwortlich, ne, bis zum Eintreffen des Notarztes oder bis zum Beginn weiterer ärztlicher, teleärztlicher Versorgung, dürfen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter heilkundliche Maßnahmen, einschließlich heilkundlicher Maßnahmen invasiver und medikamentöser Art, dann eigenverantwortlich durchführen, wenn und dann, ne, sie das erlernt haben, beherrscht und so weiter. Also, hä?
Und dann ist der Punkt hier auch, er soll Maßnahmen durchführen, die bisher nur dem Notarzt vorbehalten waren.
Welche?
Als steht erstes, nicht drin, ne? Mir würde so die endotracheale Intubation wahrscheinlich einfallen.
Okay.
Wo ja. Ich aber sage, da brauche ich wahrscheinlich keine 2 Jahre, um das vielleicht ausgewählten Leuten beizubringen. Aber okay, von mir aus.
Mhm.
Ja. Auch ein interessanter Punkt, der auch viele Fragezeichen aufwirft. Die Weiterbildung soll die Zusammenarbeit zwischen Notfallsanitätern und Notärzten verbessern, indem Notfallsanitäter in der Lage sind, den Notarzt bei seinen Aufgaben zu unterstützen und ihn zu entlasten.
Und bei diesem Satz bin ich dann komplett ausgestiegen. Da habe ich dann gesagt, Freunde, also ich weiß ja nicht, was ihr da so draußen macht in ganz Deutschland, auf euren Rettungswagen, in euren Einsätzen und so weiter. Aber wenn ich da einen Notarzt dabei habe, dann bin ich, glaube ich, in der Lage, ihn bei seinen Aufgaben schon sehr, sehr gut zu unterstützen. Wir haben Mini-Thorakotomien schon gemacht, wir haben schon koniotomiert, wir haben defibrilliert, wir
Thorax-Drainage, also wirklich ja alles, was wir draußen machen können.
Was soll da jetzt noch kommen? Machen wir eine OP zusammen? Okay, ich bin dabei, aber ich glaube nicht.
Ach, geiler Satz, sorry, es tut mir leid, aber ich finde den sensationell absurd. Sie sollen den Notarzt bei der Versorgung von Patienten unterstützen und ihn bei der Entscheidungsfindung beraten.
Ah, okay, das dürfen wir also jetzt gar nicht gerade?
Ja.
Also es kann ja sein, dass in meinem Taunuskreis irgendwas anders läuft. Ne? Aber, boah. Und ihr könnt ja mal Kommentare dazu schreiben. Auf Spotify gerne auch in die E-Mails, ja, was ihr bis jetzt davon haltet. Einfach retterview.de/Frage, geht da ins Kontaktformular und schreibt uns das mal. Ich bin echt gespannt.
Und jetzt mal zusammenfassend, ich kann mich hier wirklich, ich kann eine Folge draus machen. Ich bin da wirklich gerade voll, ja, immer angefixt. Für mich ist das einfach eine absolute krasse Problemverlagerung. Wir haben, unser Problem Nummer 1 ist Fachkräfte. Mhm. Die Zahl der Fachkräfte, die haben wir nicht. Problem Nummer 2, von Landkreis zu Landkreis unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Freigaben, whatever. Und das Ganze soll sich jetzt irgendwie ein bisschen verlagern. Okay, der bietet mir mal wieder was Neues an. Anstatt einfach mal es endlich zu schaffen, den ganzen Bums bundeseinheitlich gleich zu gestalten, anstatt wir es endlich mal schaffen, alle Notfallsanitäter, die wir haben, konsequent zu trainieren, zu schulen, weiterzubilden und dann von mir aus auch mit bestimmten Bedingungen, bestimmten Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, auch eben erweiterte Kompetenzen einfach vermitteln. Zum Beispiel eben die endotracheale Intubation, finde ich jetzt mal ein super Beispiel. Was übrigens, ja, das mag auch vielleicht an meiner Vorgeschichte in der Pflege auf Intensivstation liegen, mit so einem Videolaryngoskop nicht mehr ultra kompliziert ist mit den ganzen Gadgets, die wir haben. Das kann man lernen, wenn man es regelmäßig trainiert. Und für mich ist das jetzt einfach, ja, lass uns mal was Neues ausdenken. Der Notsan ist ja schon 10 Jahre alt, also kommt mal Zeit für was Neues. Es ist der gleiche Bums wie in der Pflege. Auch da könnte ich mich aufregen, ihr habt das in der letzten Folge mitbekommen, Kevin und ich sprechen da, glaube ich, eine Sprache. Der Gesundheits- und Krankenpfleger war super etabliert, wir haben ganz viele Möglichkeiten gehabt. Ach nee, lass mal was Neues machen, was irgendwie alles nochmal zurückwirft.
Genau, es steht übrigens hier in einem weiteren Artikel, den ich noch gefunden habe, durch die erweiterte Qualifikation können Sie die rettungsdienstliche Versorgung, ich spring mal so ein bisschen hin, und die Notfallversorgung in meinem Taunuskreis trotz voranschreitenden Fachkräftemangels sicherstellen. Ich nehme jetzt einen Notfallsanitäter runter von einem RTW, packe den auf ein extra Fahrzeug, dann schmeiße ich den dahin und rufe dann wieder diesen RTW, um ihn zu transportieren, wo ja eigentlich ein neuer Notsanitäter drauf sitzt. Möchte. Das heißt, ich brauche jetzt mehr Notfallsanitäter, aber habe einen Fachkräftemangel. Irgendwas stimmt da nicht.
Irgendwas stimmt nicht. Und das Problem ist, wir orientieren uns jetzt an den Informationen, die wir haben.
Ja.
Und die sind leider Gottes dürftig. Also, wenn Kolleginnen oder Kollegen, auch gerne Ärztinnen, Ärzte, verantwortlich, es ist egal, aus dem Main-Taunus-Kreis uns hören und jetzt so ein bisschen unseren oder vor allem mein, ja, sagen wir mal, liebevollen Shitstorm gehört haben, bitte, bitte schreibt uns, informiert uns, sagt, was ihr da vorhabt. Wir sind wirklich gespannt. Vielleicht ist es ja auch was total Geiles.
Vielleicht kommen wir auch zu einem kleinen Interview dazu und man erleuchtet uns. Ja, ich bin da voll dabei.
Um Gottes Willen, wir sind da absolut bereit, uns da auch verbessern zu lassen.
Okay, ich glaube, wir haben unser Nötigstes dazu getan. Wir haben viel rezitiert und uns viel aufgeregt. Gehen wir mal weiter und zwar zu unseren Fragen, die wir hier so bekommen haben. Und hier ist eine anonyme Schreiberin oder Hörerin, die sagt, sie hat eine Frage zu den Krankenhäusern. Und zwar, der Bruder von ihr hat sich irgendwie im Treppenhaus das Zahnrad von einem Fahrrad, ich denke mal hier von den Ketten und so weiter, ins Knie gehauen, so eine Zahnraste, ne? Und hat eine tiefe Wunde, man konnte das Fettgewebe sehen, der Papa hat ihn dann genommen, ist ins Krankenhaus gefahren und im Krankenhaus hat man ihm aber gesagt, ja, schön, dass Sie hier sind, aber wir können hier nur eine Anamnese machen, nähen, dürfen wir das nicht oder können wir das nicht? Dann ist der, hat der Vater den Sohn wieder geschnappt, ist zum nächsten Krankenhaus gefahren und dort haben sie dann die Wunde geklebt. Jetzt stellte sich die Frage für unsere Hörerin. Bruder ist übrigens noch ein Kind. Ja, keines der Krankenhäuser war eine Kinderklinik. Deshalb habe ich mich gefragt, wieso das erste Krankenhaus beispielsweise den nicht verarzten durfte. Jetzt weiß ich nicht, um welche Krankenhäuser es sich handelt. Du wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Richtig.
Wir haben jetzt auch nicht weiter nachgefragt. Aber man kann sich das vorstellen. Also es gibt ja verschiedene Kliniken mit verschiedenen Bereichen, die halt nur abgedeckt werden können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Kliniken gibt, die keine Chirurgie haben.
Keine Kinderchirurgie.
Keine Kinderchirurgie vielleicht auch, ne? So eine Wunde, okay, lässt sich bestimmt auch von einem Allgemeinchirurgen kleben.
Ich sehe das auch, genau. Ja? Also da sehen wir ja auch hier bei uns, wo wir manchmal denken, wo fahren wir jetzt mit dem hin? Der ist halt, was weiß ich, 14 oder 12, wie auch immer. Denkst du, naja, das sollte hoffentlich jeder Chirurg irgendwie mal kurz versorgen können. Nee, dann wird es da richtig eine Verschiebung der Befugnisse, wie auch immer. Keine
Krass,
Ahnung.
Oder?
Das ist. Macht einem schon ein bisschen Angst. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, um welche Häuser es sich handelt, deswegen halten wir uns da, glaube ich, auch ein bisschen zurück.
Aber es gibt eben verschiedene Kliniken, es gibt Maximalversorger, die wahrscheinlich auch eine Kinderchirurgie haben oder allgemein eine Chirurgie haben. Es gibt aber auch Krankenhäuser, die können das wirklich einfach nicht. Ne? Und ja, da muss man dann vielleicht auch mal vorher auch mal anrufen in gewissen Kliniken, wenn man sich da unsicher ist und mal fragen, hey, folgendes und so weiter. Ich würde da mal vorbeikommen und dann können die einem das schon sagen. Aber es ist doch traurig, oder? Dass ein Krankenhaus, ich nenne es jetzt mal so eine kleine Fleischwunde, in Anführungsstrichen, da nirgendwo nähen, kleben, was auch immer kann. Müsste man wirklich mal nachhaken, was das für eine Klinik war, einfach mal und dann gucken. Vielleicht ergibt sich das auch, vielleicht war es auch eine Reha-Klinik. Ne? wer weiß es. Ja. Dann hat die Lea eine ganz tolle Frage geschrieben, eine kleine Fachfrage auch. Lea hat geschrieben, hallo Christian, Mike, ich bin Schulsanitäterin und ich habe eine Frage und zwar, ich hatte einen Einsatz, da ist ein Jugendlicher vom Karussell geflogen, also in der Schule. So, ich denke mal, so ein Drehkarussell in der Schule, so ein kleines, ne? Ist auf den Rücken gefallen, also auf die Wirbelsäule und die Lehrerin hat gesagt, dass wir jetzt einen Rettungswagen rufen sollen. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber meine Frage ist jetzt, was soll ich als Schulsanitäter machen? Ich hoffe, dass ihr mir die Frage beantworten könnt. Und sie ist gespannt, ob sie sich oder diese Frage dann auch hört. Ja, was machen wir? Rückenverletzung, ja, ganz einfach. Liegen lassen vor allen Dingen, ja.
Genau.
Das ist also wichtig ist natürlich ansprechen, anfassen, anschauen. Das Typische, ne, wenn er wach ist, super, betreuen, dafür sorgen, dass die Person sich nicht großartig weiter bewegt. Also möglichst auf der Rückenlagerung belassen und eben versuchen, Ruhe auszustrahlen. Mehr kannst du da gar nicht machen, liebe Lea, weil du hast das Equipment nicht dafür, um ihn zu voll immobilisieren, um dafür zu sorgen, was vielleicht gut ist, ist vielleicht den Kopf ein bisschen festzuhalten. Also dafür zu sorgen, dass er nicht 5000 Mal hin und her guckt. Ja, dass man versucht, die Halswirbelsäule und so ein bisschen Brustwirbelsäule, dass das alles so gerade bleibt. Ja, wenn derjenige natürlich bewusstlos wird, aber noch atmet, dann darfst du die stabile Seitenlage machen. Möglichst versuchen, aber das Ganze auch zu zweit zu machen, dass man versucht, die Wirbelsäule gerade zu lassen bei der stabilen Seitenlage. Nichtsdestotrotz hat hier jetzt natürlich Atmung, Bewusstsein, Kreislauf oberste Priorität, weil ohne die kannst du die Wirbelsäulenverletzung auch einfach mal außer Acht lassen. Ne?
Deswegen. Ja. Also das, was Sammy sagt, ganz ohne Frage. Ich habe gerade überlegt, Karussell, also habe ich irgendwie stecken geblieben, Karussell auf dem Schulhof.
Ja, dann diese Drehkarussells.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin immer noch bei diesem Pferdekarussell. Und
so. Ach so, nee, da ist er wahrscheinlich.
Du weißt, ne? Egal. Aber schlussendlich genau das, was du sagst, genau, das Equipment fehlt einfach, deswegen Basics.
Genau.
Fertig. Ne?
Und das war's. Was ihr natürlich jetzt als Schulsanitäter noch machen könnt, kannst du ja mal fragen, ob er noch Beine spürt, Arme spürt und sowas alles. Das könntest du noch machen. Also Anamnese quasi, Vorgeschichte, einen kleinen Befund oder sowas ähnliches. Aber den Rest machen dann die Rettungskräfte auch vor Ort. Wichtig ist, dass der Patient nicht mehr großartig bewegt wird, nicht aufsteht, sich nicht hinsetzt, sondern flach liegen lassen. Ja. So, die nächste Frage, die gebe ich jetzt mal an dich ab. Und zwar hat die Lilly gefragt, ein Arzt darf eine Todesfeststellung machen, hat sie mal bei uns gelernt. Ja, das stimmt. Aber wenn ein Arzt jetzt auf dem RTW als Assistent, Rettungsassistent, Notfallsanitäter arbeitet zum Beispiel, oder auch Rettungssanitäter wird hier von Lilly geschrieben, und die hätten jetzt einen Toten, darf der dann trotzdem die Todesfeststellung machen? Lilly ist ganz süß, ist 9 Jahre alt und hört Retterview. Krass, oder?
Spannende Frage. Also rein formal, ja. Mhm. Er darf dann als Arzt tätig sein.
Ja.
Ganz ohne Frage. Es widerspricht sich aber so ein bisschen mit natürlich der Fahrzeugbesetzung.
Mhm.
Also du musst immer von der höchsten Qualifikation ausgehen, die jemand besitzt. Und das ist in dem Fall der Arzt.
Ja.
Das heißt, wir hatten ja mal ganz oft die Debatte, wenn die Polizisten zum Beispiel bei uns Praktikum machen.
Mhm.
Und wir kommen jetzt auf zum Beispiel einen Pkw-Fahrer, der halt vielleicht eventuell Alkohol getrunken hat.
Mhm.
Wie ist das eigentlich mit der Schweigepflicht von den Polizisten?
Ach so, ja, hat er sowieso die Schweigepflicht?
Genau, und darf er dem nachgehen und so weiter. Also egal, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Arzt. Rein formal besetzt ein Arzt natürlich kein RTW. Und es gibt Ärzte, die sind Assistenten, es gibt auch Ärzte, die sind Notfallsanitäter gewesen. Wird jetzt auch in Zukunft natürlich häufiger der Fall sein. Und es gibt irgendwo, ich habe ihn leider nicht parat, es gibt irgendwo einen Passus, aber der ist in der Ärztekammer, also wir hat in diesen Ärztestatuten hinterlegt, dass es eben der Fall sein darf.
Ach so.
Dass ein Arzt auf dem RTW zum Beispiel
als Notsan
eingesetzt ist.
Mhm.
Weil spannend. Er auch immer als Arzt denn tätig sein muss, weil er dahingehend, wie sagt man beim Fernsehen, seinen Eid geleistet hat, ganz vorsichtig.
Ja gut, formuliert. Der Eid ist ja jetzt nicht unbedingt gesetzlich verankert. Ne?
Na, aber er muss dann immer als Arzt tätig sein und nicht als Notfallsanitäter, weil immer die höchste Qualifikation zählt.
Aber, um wir jetzt mal zurück, gehen wir mal davon aus, er würde jetzt als Arzt trotzdem fahren dort, weil er Notsan ist und da wurde jetzt ein Notsan gesucht, weil der RTW besetzt werden muss. Könnte man, wenn man die Papiere dafür hat, als Arzt durchaus eine Todesfeststellung machen.
Ja, klar, das geht.
Ne? Dann ist aber auch nur der Arzt dazu berechtigt, das zu tun.
Das wirft hinterher, glaube ich, sehr viele Fragezeichen bei den Verantwortlichen auf. Wieso hat der RTW das gemacht? Warum bestellt der RTW ständig das NEF ab? Was ist da los? Ja, ne? Also da muss man natürlich gucken und vor allem, ich stelle mir denn so einen Einsatz mit einem NEF noch sehr witzig vor.
Ja, aber dass, wie gesagt, ein Arzt auf dem RTW als Notsan fährt, wird wahrscheinlich in ganz, ganz wenigen Fällen vorkommen, liebe Lilly. Aber cool, dass du dir darüber Gedanken machst.
Auf jeden Fall.
Danke, dass du uns schon mit deinen krassen 9 Jahren zuhörst.
Ja, mega.
Und uns verfolgst. Echt toll. Also wirklich, freut mich.
Und bevor wir gleich in die Pause gehen, sei mal ganz kurz gesagt, ihr habt natürlich gemerkt, in den letzten Wochen war es elendig ruhig zwischendurch.
Ist so.
Das ist, du hast es eingangs gesagt, du bist ultra viel mit Leitung beschäftigt. Mhm. Ich war wirklich ultra viel arbeiten, muss man einfach auch sagen.
Ja.
Wir waren unterwegs, wir hatten viel zu tun. Seht es so bitte ein bisschen nach. Wir wollen auch nicht immer ständig so eine Entschuldigungsstory raushauen.
Sorry.
Ich glaube, die meisten wissen auch einfach, dass wir natürlich eben noch Vollzeit tätig sind.
Ist so.
Wobei die Frage kam neulich wieder, ach, du machst ja nur noch 3-4 Dienste und den Rest Podcast. Nee,
das ist wirklich so, wir sind Vollzeit immer noch unterwegs und für mich auch mal ganz neu jetzt als Leitungs- und Führungskraft einfach mal ein paar Entscheidungen zu fällen, die ich vorher nicht führen müsste, weil ja mein Vorgesetzter quasi immer da war und jetzt halt mal im Urlaub ist und ich das Zepter in die Hand bekommen habe. Ich weiß nicht, ob die sich das gut überlegt haben da oben, aber ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Darüber erzählen wir aber gleich noch und wir shaken uns ein und zwar diesmal mit Milch übrigens und Holy, die Milchshakes sind wieder zurück. Ihr habt es vielleicht schon in unseren Stories gesehen. Wir haben wieder Vanille und Erdbeere im Shop drinne bei Holy. Freut uns auf jeden Fall und natürlich mit dem Retterview-Rabatt ist das Ganze 10% günstiger. Ihr unterstützt uns natürlich und könnt noch was Gutes tun für euch, damit euer Geldbeutel nicht so schnell leer wird.
Ich bin auch bei Milchshake immer, da bin ich sehr an-man. Also ich bin da typisch Mann. Ich liebe den Erdbeershake, ne? Ist voll meins.
Ist so. Ich habe das schon mal beides gemischt. Ist auch ganz toll. Eigentlich übrigens, ne? Kann man auch mal machen. Und das Schöne ist, es ist laktosefrei. Ne? Du kannst also auch mit laktosefreier Milch mischen und so weiter. Und das heißt, auch diejenigen, die so ein bisschen Probleme haben damit, können das durchaus trinken. Und es schmeckt wirklich gut. Man braucht nicht so viel Pulver und so weiter. Also da bleibt auch ein bisschen was übrig und wie gesagt, jetzt günstiger mit dem Code Retterview. So, das genießen wir auf jeden Fall jetzt, da stoßen wir nochmal drauf an und wir hören uns gleich dann mit vielen Einsatzstories und anderen Sachen aus dem Rettungsdienst. Mein Gott, wie viele Einsätze bist du alleine heute schon gefahren, Mike? Ich glaube 6, 7, 8.
Ich habe nicht mehr gezählt. Zurzeit ist krass, aber merkst du es halt auch, wir leben in einer absoluten Touristenregion. Und da geht's halt rund, ne?
Ist also wirklich so
oft wie ich Warnemünde in den letzten Tagen gesehen habe.
Genau, und ich pirsche ja gerade als Wachenleiter und stellvertretender Rettungsdienstleiter durch alle möglichen Wachen und ich sehe die RTWs einfach nicht und die Crews nicht, weil die immer unterwegs sind. Und wenn ich dann mal 16, 17 Uhr dann ankomme und dann erlebe ich nur noch komplett platte Leute, die sagen, boah Christian, wir sind komplett seit heute Morgen um 8 durchgefahren.
Und was ihr ja nicht wisst, ne, der Sammy, der schafft es ja auch immer, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ne? Er sagt so, hey, ich komme dich besuchen, sag cool, freue ich mich total, bupp, Einsatz. Und dann kriegst du eine Nachricht, also jetzt bin ich schon hier und du bist nicht da. Sorry.
Ist wirklich so, aber umso mehr gefällt es mir dann, wenn dann die alle Kollegen zusammensitzen in der Mache und dann sagen, boah, ich erzähle dir mal ganz kurz, was wir hier heute erlebt haben. Und da ist ja einiges zusammengekommen. Mike, ich gebe dir heute einfach mal das erste Redezepter ab und sag, was ist dein erster Einsatz, den du erlebt hast?
Mein erster, der war heute gleich mal direkt. Ich nehme gleich einen von meinem aktuellen Dienst. Es war gemeldet Fahrrad versus PKW.
Mhm.
Und Warnemünde, Klassiker, ne? Und dann sind wir da hingefahren. Und am Funk war dann auf einmal sehr viel los, denn der eigentliche ortsansässige RTW hat gemeldet, er ist auf der Fahrt zum Einsatz auf einen Unfall zugekommen. Und ich dachte, naja, warte mal, das ist ja der RTW, mit dem wir jetzt im Einsatz sein sollten. Rein topografisch ergäbe das Sinn. Mist, da ist noch ein Unfall. Und dann kam noch die Aussage, mehrere Verletzte. Ich sag, dann kommen wir ja da auch gleich an, war denn so mein Gedanke.
Mhm.
Und dann nur dazu, pass mal auf, wenn wir da jetzt ankommen, dann müssen wir da erstmal aussteigen und ganz kurz mal abchecken, wie die Lage ist.
Mhm.
So. Dem war aber nicht so, dadurch, dass zwei Einsätze parallel liefen, musste eigentlich dieser RTW zu einem ganz anderen Einsatz und kam auf unseren Unfall zu. So, dann waren wir auf jeden Fall da und ja, es war wirklich Klassiker, Fuß- und Fahrradfahrer, Ampel war grün. Fahrrad wollte gerade, Auto abbiegen, hat Fahrradfahrer nicht gesehen und dann gab es die Kollision.
Typischer Unfall, ne?
Typischer Unfall. Und der ältere Herr hat sich auch ordentlich verletzt, muss man sagen. Es war viel, viel Blut im Spiel. An den Extremitäten hat man schon einige Verletzungen gesehen. Beginnend so beim Finger, der wirklich luxiert war, also ausgekugelt war, oder ausgerenkt war. Das Schienbein, Wadenbein war mutmaßlich gebrochen. Auch ein Zeh war gebrochen. Er hat diverse Platzwunden so im Gesicht, an den Armen gehabt. Das war schon viel. Und bei mir geht natürlich dann gleich Trauma, los geht's. Also da so ein Schalter und Abmarsch. Das war natürlich die erste Aussage und ich finde das ein bisschen traurig, ehrlicherweise, dass auch mich das immer noch ganz kurz zurückschrecken lässt, obwohl wir eigentlich geschützt sind, weil die erste Aussage des Herrn war, Vorsicht meine Lieben, ich habe Hepatitis C.
Okay, ja. Hm.
Und dann ist aber irgendwie auf einmal so eine Schutzfunktion bei dir selber. Da dachte ich, da will ich erstmal gar nicht anfassen. Warum eigentlich? Ich habe ja Handschuhe an, das ist ja Quatsch.
Ja, nichtsdestotrotz, ein bisschen Vorsicht sollte ja natürlich immer dabei sein.
Also man sollte aufpassen, dass man jetzt mit den Handschuhen wirklich nicht mal aus Versehen an seine Kleidung geht, ins Gesicht. Sowieso nicht, ne? Aber und auch dem Patienten klipp und klar sagen, okay, vielen Dank dafür. Dann bitte auch nichts großartig anfassen, sondern alles, ne, weil auch die Hände voller Blut waren. So. Und im Prinzip war das also so eine Standard-Traumaversorgung. Gab es aber so ein, zwei Aspekte, die beeindruckend. Zum Beispiel vom Notarzt, der hat dann die Untersuchung gemacht und hat den Finger dann gesehen. Sag ich, ach hier, guck mal, der ist ausgerenkt. Ja, den reponieren wir dann mal demnächst. Da dachte ich, okay, gut, dann habe ich in meinem Kopf schon alles abgeklappert, was man so für einmal reponieren benötigt. Analgesie, Monitoring. Habe dann dem Patienten nebenbei gefragt, wie viel er wiegt. Da hat der Notarzt mich das erstmal komisch angeguckt. Wieso willst du das jetzt wissen? Für die Medikation. Welche Medikation? Egal, wir machen erstmal weiter. Und dann wieder an die Hand, so hat er durchkontrolliert und sagt so, gehen wir mal zum Finger, ne? Ja, das zieht jetzt mal kurz. Bupp, macht den Finger lang, zack, reponiert.
Ja.
Okay.
Er war Chirurg, oder?
Er war Chirurg.
Ah, ja.
Aber in einer Mordsgeschwindigkeit, Alter, ich bin beeindruckt gerade. Und der Patient hat kurz mal gezuckt, ganz ohne Frage, aber dann war auch gleich wieder gut. Und er konnte den Finger sofort wieder bewegen.
Ja.
In meinem Kopf, Esketamin, wieder zu lahm, was man so alles macht, ne? Vollmonitoring darunter, ein bisschen aufpassen, Gewicht adaptiert und dann im günstigen Moment einmal gerade ziehen. Nö, das hat er so gemacht.
Mhm.
Beeindruckend, wie ich fand.
Okay, kann ich schon fragen oder kommt da noch was?
Fragen,
ja, ich habe ein paar mehrere Fragen. Du hast mehrere Traumata aufgezählt. Da wäre jetzt dieser Finger, den er wahrscheinlich nebenbei mal so gezogen hat, für mich das kleinste Übel, weil wir haben noch ein gebrochenes Wadenbein.
Genau.
Wir haben also ein Trauma, da ist ein Patient gestürzt und ist mal so die Frage, Sauerstoff? Da,
gar nicht, also der war die ganze Zeit voll adäquat, wach ansprechbar, ja. Hatte kein A, kein B-Problem, auch kein C-Problem, also das war alles fein. Fraglich, er wirkte so ein bisschen neben der Spur, aber er hatte keinen Helm getragen, es gab einen Kopfanprall mit dem Asphalt, nicht mit dem Auto. Das finde ich auch nochmal einen Unterschied. Und bei E eben diese ganzen Verletzungen. Der Unterschenkel war nicht disloziert, deswegen haben wir ihn nur geschient und versorgt, ohne zu reponieren.
Schmerzen?
Gar nicht. Das hat ja alles. Gut. Oder sehr wenig, sodass wir nichts machen mussten. Und da muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken, bei so einem minimal auftretenden D-Problem, ob man da jetzt noch Analgetika raufdrückt, die ein bisschen sedativ wirken. Ist aber die Frage, ob man das machen will.
Ich war ja nicht dabei. Ich frag das, aber das mit dem Sauerstoff stößt mir trotzdem immer noch auf, weil das ist immer das Erste, was du bei so einem Trauma wirklich machst. Warum? Ja? Also ja, ich weiß, dieses SpO2 gucken und dieses 99%, da muss man mal drauf gucken, was macht ein SpO2?
Soll ich dir mal was sagen?
Ja, ich bin gespannt.
Den Monitor haben wir erst vor Abtransport angelegt.
Okay, gut, aber dann ist ja, das ist ja noch schlimmer. Also, wenn du das nicht mal im Blick, also nein, ich finde es nicht schlimm, Blick? Ich finde es nicht schlimm, ne? Also die ACLS und so weiter, die sagen ja auch, ja, kannst du auch später erst machen, aber das erste so ein Trauma, und das habe ich aus meinen Prüfungen rausgenommen, ist halt, da einen Sauerstoff drauf zu packen, weil du hast gesagt, er hat Blutverlust gehabt, und nicht wenig. Und das heißt also, wir haben wenig rote Blutkörperchen, die noch Sauerstoff transportieren können, und dementsprechend haut man ja Sauerstoff drauf.
Also es war jetzt nicht so viel Blut, dass wir Angst hatten von einem hämorrhagischen Schock oder von einem Volumenmangelschock.
Naja,
aber also so weit waren wir denn
schon. Wadenbein, 1000 Milliliter Blutverlust sind da schon durchaus möglich.
Es war für uns in der Situation nicht... Also wir haben drüber nachgedacht, wir haben das auch wirklich, ich habe drauf bestanden, weil der Notarzt ganz kurz so ein bisschen durcheinander war. Ich sage, hey, ganz kurz, lass uns oben anfangen und alles einmal durchgehen. Und ich habe den auskultiert, auch vorne, hinten, das war alles fein. Also war auch kein Thoraxanprall oder Kontusion, das war alles schick. Abdomen war auch alles schick, Becken war schick, HWS war frei. Wir haben auch keine Zervikalschützen gebaut. Es gibt Leute, die würden mich jetzt wieder hassen für diese Aussage.
Ja.
Deswegen war der Sauerstoff für uns gar nicht so richtig, stand nie zur Debatte.
Okay.
Weil es auch der Patient in keinster Weise beeinträchtigt war, in der Hinsicht.
Ich bin gespannt auf die Kommentare der Leute.
Ja, macht es okay.
Und Tonio wird ja auch einen überhauen übrigens. Ne? Also der würde auch schon sagen, also Mike, Sauerstoff. Ne? Egal was. Und wenn es erstmal nur eine Brille ist, aber... Naja.
Nee, fanden wir alle nicht so.
Aber ich verstehe auf jeden Fall, dass du erstmal erstaunt warst, dass der Chirurg einfach diesen dislozierten Finger da so gezogen hat. Aber das sind ja echt so Sachen, wo ich sage, boah, also das, gut, das sind wir dazu. Ich hau auch mal einen raus. Ich bin ja während, obwohl ich hier gerade nur als Leitung unterwegs bin, trotzdem mal in meinen anderen Kreis unterstützend gefahren und war ganz spannend. Bin mit einer sehr netten Kollegin gefahren, die wirklich da sehr gut dabei war. Und wir sollten zu einer Person, die scheinbar öfter stürzt und betrunken ist und auf die Straße rennt. Wir sind den Patienten, wir haben den gesucht. Also wir haben erstmal die Dame gefunden, die ihn beobachtet hat, auch eine Krankenschwester aus dem Krankenhaus, die gesagt hat, der ist so oft schon auf den Kopf gefallen jetzt und der rennt immer weiter. Lässt sich nicht aufhalten. Und irgendwann fanden wir ihn wie so ein Häufchen Elend auf einem Gehsteig sitzend, ansprechbar, hat auch sofort wieder die Beine in die Hand genommen und ist da wirklich, hat den ganzen Gehweg ausgemessen einmal, ne? Und auch zweimal noch hingefallen, aber er wollte nicht, ne? Und wirklich, und dann hat meine Kollegin gesagt, ich rufe jetzt die Polizei dazu, wir müssen den irgendwie ein bisschen aufhalten und so, der wirkte auch leicht aggressiv. Und ich bin ihm hinterher spaziert. Während er rannte, bin ich einfach so hinterher, ne, ganz gemütlich gelaufen, mit einem Handfunkgerät, mit meiner Kollegin die ganze Zeit Kontakt gehalten, bis wir irgendwann, er schlief dann auch mal ganz kurz auf den Einkaufskörben von so einem Supermarkt, die so aufgereiht sind, bis er gemerkt hat, ach fuck, da kommt ja der Sanitäter, und dann lief er weiter. Bin noch vorbei an so drei netten Damen, die einfach am Kofferraum so einen kleinen Wein vertilgt haben. Guck mal, ganz lustig, viel Spaß hier und passen Sie auf sich auf, ne? Möchten Sie auch einen? Nee, ich gehe mal den
anderen. Ich komm später wieder.
Genau. Ja. Er ging dann plötzlich in ein Hotel rein, stieg in den Aufzug ein und wollte unbedingt, dass die Tür zugeht. Und ich dachte so, jetzt drückst du doch mal auf den Knopf. Dann ging die Tür wieder auf. Er drückte auf Tür zu, ich drückte auf Tür auf. Und als er merkte, er hat da keine Chance, ne, ist er wieder raus aus dem Aufzug. Ich bin dann wieder ein paar Steps zurück. Und dann holte er mit seiner Faust aus und versuchte mich wirklich einmal wegzudonnern, war aber halt durch den Alkohol so benebelt, hat er auch ein paar Wunden am Kopf schon, dass wir gesagt haben, boah, also jetzt wäre Polizei gut, da habe ich mich dann auch entfernt. Er ist irgendwie nach oben die Treppe geflüchtet, fiel da auch noch 2-3 Mal hin. Und als die Polizei eintraf, war auch nochmal die Frage nicht so, naja, also wenn er jetzt im Hotelzimmer ist, ich weiß nicht wo, lass den mal so, ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Ne? Also dadurch, dass er so oft hingefallen ist, haben die Kollegen dann so hingenommen, wollten sie wahrscheinlich nicht verfolgen. Die dachten, naja, der ist jetzt im Hotelzimmer, dann geht's ihm ja gut. Und das Bauchgefühl hat gestimmt. Ne? Er lag nämlich in einer öffentlichen Toilette in diesem Hotel, vollkommen vollgereiert. Ne? Also von oben bis unten, schön blass, kaltschweißig und so weiter da. Und war auch, naja, noch halbwegs ansprechbar. Er konnte uns noch sagen zumindest, wie er heißt. Und dann ging's auch los. Ne? Also da haben wir auch gesagt, so, jetzt Sauerstoff ran, jetzt Dingsbums, eine Infusion ran und die möglichst schnell da rausholen. Ich fand's niedlich. Der eine Polizist, der hat uns wirklich sehr gut unterstützt und wollte auch meine, es war eine enge Gasse, meine Kollegin hat den Zugang gelegt und er hat da wirklich gelitten, der Polizist. Er hat gelitten, weil er roch ja halt alles nach diesem Alkohol gebrochenem. Ja, und das ist ja wirklich so ein saurer Geruch. Und man sah ihm wirklich an, er würde am liebsten selbst daneben nochmal was machen, aber er hat's durchgehalten und da war nicht wirklich gut. Auch die anderen Kollegen, die uns dann immer was aus dem Rucksack gereicht haben, wenn wir gesagt haben, wo was ist, haben das wirklich gut durchgezogen. Er kam auf unsere Trage, wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht. War auch eine ganz nette Krankenschwester, die mich ja auch noch nicht kannte, weil er war ja nicht meine Stadt. Kommen Sie öfter? Das aber nicht. Aber das nächste Mal nicht so vollgekotzt. Ne, aber sonst dürfen Sie sehr, sehr gerne mehr kommen.
War ja auch in dem Bereich einmal. War auch okay. Ach ja, das ist ja nett hier.
Es kam nur raus, das war die Mutter von einer Kollegin von uns hier aus den RTWs. Ach, hat sie mir am nächsten Tag gesagt, die fand dich ganz sympathisch.
Ach, guck mal.
Danke. Ja,
klein ist die Welt.
Ja, aber mir tut es ja immer leid, wenn ich so vollgebrochene Patienten da in die Klinik bringen muss, aber wir können es halt auch einfach nicht ändern. Ne?
Ja, irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer.
Ich habe auch keine Fragen, das hast du so einmal rund abgeschlossen. Ja. Stell mir einfach nur, für mich ist mich das Highlight, ich bin dann auch so, ich würde da mein Telefon rausholen und würde das filmen, wie ihr euch gegenseitig bettelt um diese Aufzugstür.
Ist wirklich so, das könnte man im Fernsehen, das könnte man als Sketch nehmen, ne?
Piep, piep, oh Gott, oh Gott.
Und dann ist er da so raus und versuchte in Zeitlupe mir einen reinzudonnern. Ne? Gewalt gegen Einsatzkräfte, da hört es bei mir auch auf. Ne? Also wenn einer sowas versucht, habe ich auch durchgefunkt, ne? Versucht der tätliche Angriff auf Einsatzkraft und habe mich dann einfach zurückgezogen, weil ich dachte, spielen wir jetzt hier nicht mehr weiter, der Klügere gibt nach.
Genau.
Gut, bei ihm hat es der Kopf gemacht dann mit der Treppe. Ne?
Spannend. Ein bisschen witzig.
Ein bisschen schon witzig, ja, auch wenn es eigentlich
nicht. Ne? Hast du den Wein noch bekommen später?
Sie haben zumindest nochmal gegrüßt und haben sich nochmal bedankt für unseren Einsatz. Aber der Wein ist leider im Kofferraum geblieben.
Ja, ich würde gerne über einen Einsatz berichten, der nicht so ganz positiv für meine Stimmung war.
Oh, okay.
Auch nicht für die des Notarztes übrigens. Es war nachts es war gegen 23 Uhr oder ein bisschen später sogar schon. Die Meldung war, alkoholisierte Frau mit Kind, jetzt Frage Kindeswohlgefährdung, Nachforderung.
Ah.
Und das ist ja erstmal irritierend, weil wer von uns hat denn das studiert? Also ja. Keiner. Also weder der Notarzt, um Gottes Willen, der hat viel studiert, aber eben nicht das. Und ich genauso wenig. Und das wird ja jetzt aufregend.
Ich möchte mal ganz kurz sagen, der Disclaimer und so weiter. Also wenn ihr sowas nicht hören könnt über gerade solche Themen oder wenn es euch zu plastisch wird teilweise in solchen Sachen, dann schaltet einfach ein paar Sekunden weiter. Versucht
Spoiler,
ein bisschen.
Spoiler vorweg, es war keine Kindeswohlgefährdung.
Okay,
das mal ein Spoiler vorweg.
Ja.
So, dann kommen wir da an und dann stehen dort zwei Menschen von der Deutschen Bahnsicherheit und zwei Kollegen vom RTW. Und die haben da eine Frau festgehalten, die komplett verzweifelt war. Kommen wir dazu, sehen eine weinende Frau. Ich sehe einen Bollerwagen, da denke ich, naja, mal gucken. Und dann sind wir da hin und die Kollegen der DB Sicherheit und auch die Kollegen vom RTW haben sich gleich auf meinen Notarzt gestürzt, sodass ich den freien Weg zu der Frau hatte. Und dann habe ich da erstmal hingesetzt.
Lasst mich zurück!
Ja. Habe ich da erstmal hingesetzt und dachte, Tag, so und so, ich bin Mike und hey, was denn los? Und dann fing sie an zu erzählen, dass eben sie festgehalten wurde von der DB Sicherheit mit ihrer Tochter. Die hat sie mir dann auch gezeigt. Die lag im Bollerwagen friedlich schlafend.
Gott, ja.
Ganz niedlich. Gut eingekuschelt. Alles war gut. Das hat die alles gar nicht gestört. Finde ich mal beeindruckend bei Kindern. Also Wahnsinn. Und ja, wie, aber warum? Warum haben sie denn festgehalten? Das verstehe ich nicht. Ja, na, ich war einfach, ne, ich bin hier zu Gast oder zu Besuch, habe Schulfreundinnen besucht, wir waren am Strand den ganzen Tag und ja, ich habe 2-3 Gläser Sekt getrunken und bin aber schon beim Strandspielen gestürzt, dass sie da irgendwie eine kleine Wunde am Kinn hatte. Das hat die DB Sicherheit zum Anlass genommen. Die kann ja wohl nicht mehr Zug fahren.
Okay.
Also halten wir die jetzt hier fest.
Okay. Weil sie eine Wunde am, eine ja, oberflächliche genau. Wunde am Kinn hatte. Weil sie
vielleicht einmal getorkelt ist, ich weiß es nicht.
Okay.
Was, ja. die, da, was die da für eine Absicht hintergesehen haben. Und ja, okay, krass. Spannend. Und dann kam auch gleich wieder der von der DB Sicherheit, weil er gesagt hat, die fährt hier keinen Zug mehr. Also richtig, richtig herabwürdigend.
Ja. Alter,
jetzt mach mal halblang. Was ist denn das Problem? Ja, nee, und hier, sie ist getorkelt und wenn die vorm Zug fällt oder so, ja, aber okay, von mir ist. Also darf jetzt kein Betrunkener mehr Zug fahren, hat das richtig verstanden. Dann werden die Züge schön leer aus Warnemünde.
Ja, auf jeden Fall, ja, das muss man.
Egal. Und ja, das war am Ende das ganze Problem. Die DB Sicherheit wollte sie nicht Zug fahren lassen, wollte das Problem weitervermitteln an die Rettung. Die haben aber irgendwann auch gesagt, naja, was haben wir denn jetzt hier für eine Frage? Und ich so, wie kommt ihr eigentlich auf Kindeswohlgefährdung? Also jetzt nur mal für mich. Der hat mal auf die Uhrzeit geguckt, sagt, ja, okay. Darüber, das ist ein Punkt, da können wir mal drüber reden. Also, ob man jetzt um Mitternacht mit einem dreijährigen Kind noch hier am Bahnhof in Warnemünde rumspazieren sollte, okay, darüber kann man diskutieren.
Die Frage ist, aber, das haben Sie wahrscheinlich aber nicht mit der Mutter diskutiert.
Nee, aber nee. Sag ehrlich, das Kind schnauft, schläft lieb, total artig und alles ist gut. Ja. Also ich sehe jetzt hier nicht wenig Probleme. Und in dem Moment fährt der Zug ab. Problem, letzter Zug.
Ach Gott, ey, das. Oh.
Und dann hat der Mensch von der DB Sicherheit leider was gesagt, was mich dann doch etwas hat...
Jetzt bin ich gespannt, was da für eine Aussage kam. Ich kann mir vieles vorstellen.
Ich habe dann einfach mal ganz nett nachgefragt, hey, habt ihr denn jetzt eine Idee, wie die Frau nach Hause kommt? Ja, wieso, die soll sich ein Taxi nehmen? Ich sage, okay, und wer zahlt das? Ja, wir nicht. Ich sage, okay. Ganz kurz, meine Lieben.
Ihr habt diese Frau aufgehalten.
Ihr habt sie festgehalten. Wir können hier wirklich über eine Nötigung sprechen. Also ehrlich, also ganz, da brauche ich keine Fantasie, das ist eine
Nötigung. Freiheitsentzug vielleicht sogar.
Ja. Also irgendwie so, ihr habt sie hier festgehalten. So, wenn ihr sagt vom Hausrecht, hey, sie darf hier nicht rein,
okay.
Ohne für mich nachvollziehbaren Grund, aber macht doch. Ne? Also um ihr jetzt noch viel Geld aufzudrücken, damit sie bis zum Hauptbahnhof, das ist halt ein kleiner Weg, ne, mit dem Taxi fährt, nein, das wird nicht passieren. Also, nein, beim besten Willen nicht. Die zahlt hier keinen Cent für ihre Heimfahrt. Die will doch einfach nur nach Hause. Das wollte sie die ganze Zeit. Nee, da waren die gleich stur. Und dann hat mein Notarzt sich auch in dieses Gespräch eingeschaltet. Und es war unser Schwäbischer-Notarzt.
Ah, ja, ich verstehe.
Kannst du also vorstellen, wie das nochmal kurz abging? Ich sage, die Armen. Da tat mir die von der DB Sicherheit wieder ein bisschen leid. Und irgendwie so aus dem Background, das war ganz, ich fand es ein bisschen witzig, kam dann so, hallo, wir wären dann auch mal da. Und hat mich so umgedreht, ach, guck mal, die Bundespolizei. Mhm. Ultra lieb.
Ja.
Die haben sich das alles angehört, haben sich komplett rausgehalten, also haben sie uns dann erzählt. Sag ich, ja, habt ihr eine Idee? Naja, also, bevor hier irgendwas eskaliert, wir würden jetzt einfach die beiden zu uns ins Auto nehmen und nach Hause bringen.
Das ist süß. Das ist wirklich lieb.
Ihr seid ja toll. Und ehrlich, wir würden hier auch nichts machen, nichts schreien, gar nichts, weil für uns sind das keine Patienten. Wir würden das einfach so...
Ja gut,
dann sind wir alle glücklich.
Da, ne?
Wir waren da, aber es ist trotzdem kein Patient. Es war ja nie ein Patient.
Ja.
Ja, das finden wir gut. Und dann, wir schreiben auch nichts, wir fahren die jetzt nach Hause und dann geht jeder seine Wege. Guck mal.
Ja.
Deeskalation auf einem hohen Level.
Ich hoffe, das hören hier gerade keine Offiziellen. Ihr habt hier nichts geschrieben und so weiter. Das war ein Einsatz. Egal, auch wenn es kein Patienten waren. Aber
es ist mir egal.
Und ja, aber es ist ja trotzdem ein Einsatz. Nee,
das lief alles
zum Ich verstehe, Glück, aber man versucht es so unkompliziert wie möglich zu machen. Nichtsdestotrotz ist es schon spannend.
Was ging da ab? Also, sorry, nee, ich habe es nicht verstanden. Und die konnten das halt auch leider nicht adäquat erklären, warum sie diese Frau da festgehalten haben. Ich habe es nicht
begriffen. Ich glaube, wenn die Bundespolizei da die ganze Zeit daneben gestanden hat, warum die sich nicht ein bisschen früher eingemischt? Ich glaube,
die hatten Angst vor meinem Notarzt. Der war on fire, der Gute.
Okay. Auf jeden Fall spannend. Ja, gut. Nichtsdestotrotz ist Kindeswohlgefährdung und ähnliches immer noch ein großes Thema. Gerade sowas zu sehen, gibt eine große Dunkelziffer auch, wo das passiert. Und auch Rettungskräfte erkennen das häufig natürlich nicht, weil sie gerade auch fokussiert sind auf einen anderen Einsatz und so weiter. Wenn es darum natürlich geht, ist es natürlich ehrenwürdig, wenn man das natürlich auch meldet. Aber man sollte vielleicht dahingehend auch eine Weiterbildung genießen. Gewisse Zeichen, was Kindeswohlgefährdung ist, was auch das Recht einer Mutter, einer Eltern oder Erziehungsberechtigten sind, da sollte man sich vielleicht noch mal ein bisschen schulen, bevor man da raushaut, dass hier ein Kind gefährdet ist.
Genau, ja. Und da muss man sich auch genau dessen bewusst sein. Wie gesagt, die Dunkelziffer ist groß. Und es ist wichtig, wenn man gewisse Zeichen, also zum Beispiel Hämatome an unüblichen Stellen und so weiter, wenn man die bemerkt, dass man das weiterhin meldet, in der Kinderklinik dann zum Beispiel. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, was man anrichtet. Wenn man das Wort Kindeswohlgefährdung in den Mund nimmt und das meldet. Weil dann startet ein Prozess. der bei einem falschen Verdacht oder bei einer falschen Mutmaßung nichtsdestotrotz ein ultralanger Rattenschwanz eben für die Eltern ist.
Ja, ich würde aber trotzdem da ein bisschen intervenieren und sagen, hey, also wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass hier eine nicht so sichere Lage ist, sollte mich das kalt lassen, weil wir reden ja immer noch nicht von einer Verurteilung, wenn ich etwas melde, sondern dass etwas geprüft werden sollte, weil das für mich schon gefährlich aussieht. Und ja, das ist natürlich anstrengend für die Eltern.
Ich bin jetzt aber noch in der Situation hier gefangen, die ich da selbst erlebt habe. Ich dachte, das ist weit und breit.
Ja, ich gehe jetzt mal, ich bin schon bei allgemein. Okay. Ne? Kindswohlgefährdung, ja. Die Kollegen fahren auch schon wieder hier alle. Ne? Aber wenn sowas ist, wirklich Leute und auch liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, dann sollte man das machen. Es gibt tolle Karten übrigens auch mit dem unüblichen Stellen, ne? Genau. Verletzungen und so weiter ab gewissen Altern. Super spannend, das gibt's bestimmt auch im Internet zum Ausdrucken. Mal gucken, wenn wir es noch finden sollten im Rahmen unserer Recherche für diese Folge, dann können wir ja auch mal den Link auch mal reinstellen. Ich finde das immer gar nicht so unwichtig und wirklich holt euch jemanden meinetwegen vom Jugendamt und bildet euch weiter dazu. Die können euch wahrscheinlich auch ganz viel erzählen. Und bis die Rechtsmedizin übrigens auch. Die sind da auch immer ganz on fire, wenn es um dieses Thema geht, euch da auch eine coole Fortbildung zu machen. Ne? Sehr, sehr cool. Ja, also ich gehe mal so ein bisschen weg von Einsätzen und mal ganz kurz so in ein Leitungsleben. Also ich habe ja noch nie vorher einen Dienstplan geschrieben. Ne? Aber wenn man da so ein paar zig Mitarbeiter plötzlich unter sich hat und anfängt da plötzlich einen Dienstplan zu schreiben, das ist schon ultra spannend. Da kommt ja wirklich alles aufeinander zu. Von viel, viel Urlaub. Wir sind ja im August, September. Ne? Also Urlaubsplanung über Krankmeldung, über da ist noch ein Kind auf die Welt gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Zu ich habe da und da, aber kann ich keine Tagschicht machen, weil muss noch irgendwas tun. Muss zum Konzert, Mike, ja, muss zu, das ist schon wirklich echt interessant und da Personaler durch und durch zu sein, das erfordert schon echt ein bisschen Know-how, auch so zu machen, dass natürlich auch fast alle zufriedenstellen. Du kannst nicht alle zufriedenstellen, das habe ich gemerkt auf jeden Fall. Ich glaube,
der geilste Tag, das ist, hast du jetzt das erste Mal erlebt, so richtig, aber sonst ja auch eben unser Chef, ist so der Tag der Dienstplanveröffentlichung.
Ja. Herrlich.
Ich glaube, das dauert ungefähr 8 Sekunden. Da sind die ersten 3 Anrufe in der Schlange.
Definitiv. Ne? Dann geht's ja wirklich los. Ne? Der Dienstplan ist veröffentlicht und dann kommt schon der erste Anruf. Der erste war zum Beispiel, und das fand ich super, der hat sich noch 3-mal entschuldigt, dass er mich jetzt anrufen muss. Aber ich habe ihm da aus Versehen eine 60-Stunden-Woche raufgebrummt. Habe ich nicht gesehen. Ne? Ist aber spannend, haben wir sofort gelöst, haben einen anderen Kollegen angerufen, wo ich gemerkt habe, hey, der könnte da noch wunderbar funktioniert. Ne? Alle super fein damit. Das nächste war, du, der muss sein Kind da betreuen, hat auch extra reingeschrieben, habe ich nicht gesehen. Das Kürzel habe ich nicht ganz verstanden, was da drin stand. Haben wir auch gelöst. Also ja. Du bist so ein bisschen Problemlöser und dann geht's ja weiter. Dienstplan ist ja das eine. Aber dann kommen ja die ganzen vielen Wehwehchen, die ja so auf Wache immer auftreten. Ne? Das Lustigste ist, wenn der Kaffee alle ist und du morgens um 7 angerufen wirst, dass der Kaffee leer ist. Ne? Wo ich so denke, Freunde, gegenüber von eurer Wache ist eine Tankstelle. Da ist auch ein Discounter. Ja. Ich werde jetzt definitiv nicht aufstehen, um dir Kaffee zu holen. Ja, aber ich gehe gerne irgendwann den Großkauf und sorge dafür. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch euren Kaffee, der wird ja von uns gestellt, vom genau. Arbeitgeber, dann doch mal selbst holen, gebt mir die Rechnung und dann kriegen wir das alles hin. Aber so eine Anrufe kommt tatsächlich.
Spannend, oder?
Ist wirklich so. Ne? Oh, der Druckerpapier ist leer. Herrlich. Habe ich ja nicht gefeiert. Ne, dafür angerufen zu werden. Ja, aber auch andere interessante Sachen, die natürlich dann aber auch interorganisationell geklärt werden müssen. Ne? Wenn es dann doch mal einen Vorfall gab, wo man sagt, hey Christian, da kommen wir hier auf Wache nicht weiter, da brauchen wir dich als Moderator, als Sprache oder sogar, das ist nicht unsere Gehaltsklasse, das müsstest du mal auf anderen Ebenen klären, kommt man auch einfach auch mit interessanten Menschen zusammen, mit denen man vorher halt noch nicht so viel zusammengearbeitet hat, um mit denen dann gemeinsam mal ein Problem zu klären oder halt auch mal für seine Kollegen einzustehen und zu sagen, also Leute, das, was ihr hier vorwerft zum Beispiel, das ist nicht ganz so und da sehe ich das auch nicht. Ne? Ich musste sogar einen Kollegen darum bitten, unsere Kolleginnen und Kollegen nicht als inkompetent oder sowas darzustellen. Ne? Also, das sehe ich nicht. Und habe ich auch nicht zugelassen. Also da auch für die Kollegen einzustehen, nicht immer davon auszugehen, dass unsere Lieben auf den Wachen da immer Fehler machen. Also sie versuchen ja wirklich ihre Arbeit gewissenhaft zu machen. Nichtsdestotrotz passieren halt einfach auch Fehler, gewisse Sachen. Ne?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ich jetzt in der Rettungswache in Dirko bin, dass ich so ein bisschen, es ist so eine kleine Bubble da hinten.
Ist so.
Da kriegst du nicht viel mit.
Ja, aber.
Das läuft da ganz gut.
Aber wenn dann plötzlich mal irgendwas ultra interessantes auf einer Wache passiert und du bist auf dem Weg zur anderen Wache, Das hat sich schon rumgesprochen.
Ja klar, das ist schneller als sein Fahrtweg.
Danke Social Media, danke mobile Handys. Ne? Also, ja, also ne? Und wenn es nur ist, der Wachenleiter kommt dann mit neuen Büchern. Denn die SAAs sind ja rausgekommen. Ja, 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 also so eine Sache, was da nicht alles erzählt. Also herrlich. Und ich war ja früher selbst in so einen Bubbles drin, wo noch extra Chatgruppen gemacht wurden, wo man nochmal ohne die Leitungskraft und so weiter. Da bin ich jetzt nicht mehr mit drin. Und dann kommt es irgendwann mal raus, dass die da über viele Sachen da erzählen, von denen du bist nicht mehr drin im Gossip.
Ja.
Wachen-Gossip? Nee, gibt's nicht mehr.
Bist du Leiter, was willst du machen?
Ja, toll.
Aber mal schauen, wie das ausgeht. Ich habe mich auch auf die Leitungsposition beworben. Dann warten wir noch. Das Ganze nennt sich Bereichspraxisanleiter.
Komm auf die dunkle Seite der Macht.
Ja, für den Regionalverband, also zwei Gebiete quasi. Bin mal gespannt, was da rauskommt.
Ich bin froh, dass das nicht meine Entscheidung ist, weil ihr wisst ja, dann wäre Befangenheit dabei.
Nein, das entscheiden ganz andere. Das ist auch gut so und das würde ich auch selber nicht gut finden, wenn du da Mitspracherecht hättest.
Und Mike, wir haben ja so einen gewissen Kompetenzerhalt, den müssen wir jedes Jahr ja machen. Da hast du ja tatsächlich mal so einen coolen Ausbildungstag vorbereitet. Wir nennen es ja immer die BLS-Alles-Zertifizierung Plus.
Plus, genau. Also vorweg, das war jetzt das erste Mal, dass ich mich da so richtig reingekniet habe, das zu organisieren.
So ein Fortbildungstag für Rettungskräfte, ne?
Genau, für Notsans, für Rettsans. Wobei es war am Ende nur ein Notsan dabei. Also ein Notsan als Teilnehmer plus die Praxisanleiter.
Achso, ist ja auch Notsans.
Genau. Und es war insofern eigentlich gut durchdacht. Also am Vormittag war quasi unsere ärztliche Leitung da, hat quasi die ganzen BLS-ALS-Abnahmen durchgeführt.
Für alle, die nicht wissen, was das ist, da drücken wir auf der Puppe rum und müssen alles tun, um eine Reanimation erfolgreich werden zu lassen. Sprich Intubation, Beatmung, richtig drücken, defibrillieren, Medikamente geben.
Und da habe ich auch, und wirklich ganz kurz, ich mag unsere ärztliche Leitung sehr, sehr, sehr gern. Aber die hat so einen kleinen sadistischen Fiebel. Also es ist einfach so, du machst alles richtig und es ist ja immer cool, wenn du reinkommst in so einen Fall und der Patient lebt erstmal noch.
Ja.
Also in unserem Fallbeispiel. Und dann machst du, du hast voll die Idee, willst schon behandeln und in dem Moment, wo du die Spritze abdrücken willst, Nulllinie, unangenehm. Mhm. Also reanimierst du auf einmal. Das hat die bei jedem gemacht. Also jeder hatte einen richtigen Lösungsansatz, aber das wäre ja dann zu schnell.
Bei mir hat sie das ein bisschen anders sadistisch gemacht. Und ich war gerade in der Runde beim Drücken, während meine Kollegin Medikamente vorbereitet hat, weil wir waren, ne, intubiert war schon alles. Und ich drückte wie so ein Weltmeister. Ne? Und dann sagte sie, nachdem ich gesagt habe, so, 2 Minuten um, wir wechseln, ne, Defi aufladen und so weiter, ich drück noch, sagte sie, nee, drück mal weiter. Ich habe noch ein paar Fragen an deine Rettungssanitäterin. Und ich drückte, ne? Und drückte und drückte. Und was ich nicht bemerkt habe, ist bei der Puppe, dass irgendwie habe ich meinen Daumen so richtig blöd hingelegt, da beim Handballen auflegen, dass der an der Puppe die ganze Zeit rieb und ich nachher tatsächlich, ohne Witz, eine Brandblase da hatte. Ich hätte mal die Hände wechseln sollen.
So was war schon beim D-Arzt?
Es war, ich hab's dann, das ist alles gut gewesen, ja. Ich hab's aber ins Verbandbuch eingetragen. Ne, aber ich drückte und drückte und dachte so, alter Schalter. Und sie fragte, was ist Epinephrin, was macht das so im Körper, warum will er das und warum zieht sie jetzt hier Suprarenin auf? Ist das Gleiche?
Die Frage kann ich mich auch erinnern.
Ja, herrlich. Ja. Ne? Und ich drückte und ich wollte auch wirklich keine Pause machen, um die Hände zu wechseln wegen No-Flow-Time und war da wirklich so, ist sie bald fertig. Ja, das war schon spannend, ja.
Und als wir damit durch waren, haben wir quasi einen Stationsbetrieb gemacht mit allen Kollegen. Haben 4 Stationen aufgebaut, vor allem auch mit einem Notarzt, der noch dort war als Dozent. Der hat quasi invasive Beatmungstechnik oder auch nicht invasiv in dem Fall das CPAP quasi mal komplett auseinandergenommen. Und dann auch vor allem selbst CPAP, sensationell, haben die Kollegen gefeiert. Damit die wirklich mal wissen, was passiert da eigentlich mit dem Patienten.
Wie funktioniert diese Beatmung?
Genau, wie fühlt sich das auch vor allem an? Und wofür ist diese ASB, also die Atemunterstützung, sinnvoll? Ne? Super. Unser lieber EKG-Guru Tonio hat sich der Schrittmachertherapie zugesandt und hat quasi sowohl die Cardioversion als auch das Pacen, also die Schrittmachertherapie, dort einmal gezeigt, wie man das macht, dass man da auch wieder im Game ist. Und ich hatte eine Station, die hatte ein Fallbeispiel. Das war eigentlich, ich sag mal ganz vorsichtig, ein 0815-Fallbeispiel. Das war nämlich ein anaphylaktischer Schock.
Oh ja.
Zustand nach Wespe. Nichts Aufregendes in der Regel, aber mit dem Unterschied, dass trotz korrekter Maßnahmen der Patient nicht besser wird. Ziel des Ganzen war es, den Umgang mit so einer Situation mal zu sehen und zu erkennen.
Komplikation quasi weiterhin.
Genau, oder einfach, ich mache doch alles richtig, warum passiert hier nichts? Man kennt es aus der Vergangenheit so ein bisschen, dass ganz schnell eine Resignation eintritt oder auch denn so, ich sag mal so dieses unzufriedene Gesichtsausdruck in meine Richtung fliegt, ey, siehst du das nicht, wir machen doch alles richtig. Ja, sehe ich, alles gut, macht mal weiter. Und ich habe das noch nie vor Kollegen gemacht, sondern immer nur mit Azubis, jetzt mal mit Kollegen. Und ich war ultra auf die Reaktion gespannt. Ich bin so dankbar und glücklich gewesen, dass das alle als durchweg positiv aufgenommen haben. Weil du hast in jedem Team gemerkt, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Die haben alles noch von vorne bis hinten durchgerüttelt. Hey, was könnten wir übersehen haben? Lass uns doch mal vorne anfangen und so weiter und so fort. Und ich war so glücklich darüber, dass also dieses CRM, diese Teamarbeit nochmal ganz anders intensiviert worden ist. Weil es kann ja mal sein, dass eigentlich korrekte Maßnahmen nichts bringen.
Ja. Ja, das und, kann durchaus sein. Ja, ja, das ist nicht erfolgsversprechend, ist, weil vielleicht schon ein Schock vorangeschritten, oder?
Genau, wichtig klar, ist, nicht wird, also, ja. Ich hatte, für mich waren so die Prioritäten, warum ist die Sättigung nach wie vor katastrophal?
Ja.
Parallel dazu aber der Druck immer noch roundabout bei 70. Ne, also Perfusion im Finger halt nicht vorhanden, deswegen ist die Ableitung nicht gut. Auf sowas sollte man eben kommen. Des Weiteren habe ich denn auch irgendwann erwartet, dass man die zweite 0,5 Epigabe in den Muskel mal irgendwann gibt. Ne, weil man, das kann man ja einfach noch einmal wiederholen. Ja,
darf man.
Und das hat jedes Team hat das gemacht, ohne sich abzusprechen. Weil wir haben extra dafür gesorgt, dass die Teams still tauschen, dass sie sich nicht absprechen. Das war toll. Das war richtig, richtig gut, dass die auch einfach mal eine Krisensituation so gut bewältigt haben.
Ja.
Also das fand ich ganz toll. Und auch das Feedback dahingehend war gut. Wir hatten noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen, viele Baustellen, Zeitmanagement ganz, ganz oben auf unserer To-Do-List, ne, ohne Frage. Aber es war eine schöne Nummer.
Das hat mir auf jeden Fall auch gefallen. Ich habe das ja immer mal mitverfolgt, war nebenbei in meinem Büro und habe wieder meine Dienstpläne gemacht und so weiter. Immer wieder spannend. Eine kleine Sache noch, und da will ich gar nicht so doll auf diese Organisation rumhacken. Aber Mikey, wir waren ja mal ganz kurz bei der Bundeswehr und haben da ein bisschen abgesichert. Habt ihr auf Social Media gesehen? Da will ich auch gar nicht drum rumhacken, aber wir hatten so einen Fall, der beschäftigt mich bis heute noch so ein bisschen und zeigt mal wieder auf, dass, naja, so gewisse Vorschriften nicht unbedingt immer gut sind. Und zwar gab es einen Soldaten, der hat sich verbrüht und zwar nicht gerade wenig und wir kamen dazu und da standen auch viele Notfallsanitäter in der Bundeswehr rum, gleich morgens, sagen wir mal so 9.30 Uhr, 9.35 Uhr und so weiter und der hatte halt wirklich, du kommst da an, dir wird kurz die Situation geschildert, naja, der hat verbrüht, aber ihr geht ja jetzt nachher erstmal zum Absichern und unsere Gedanken waren ja gleich, warum hat denn der noch keinen Zugang? Warum hängt da noch keine Volumengabe, also keine Infusion dran? Und warum hat er noch nichts gegen seine Schmerzen bekommen?
Sieht er so blass aus?
Und warum sieht er so blass
Monitoring
aus? Und genau. Und so weiter. Und man uns dann mitteilte, naja, hier drehen sich die Uhren ein bisschen anders. Hier dürfen wir zu einer Behandlung erst nur mit, oder das Ganze nur mit Arzt machen. Und wir so, okay, und wo bleibt denn der Schamane dann?
kommt um 10.
Um 10.
Aha.
Und da ist uns ja fast alles aus dem Gesicht geglitten, so ein bisschen. Und wir dachten so, aber so, hey, aber das Gesetz endet ja nicht an der Bundeswehrgrenze, also an der Kasernengrenze und so weiter. Und es standen alle wussten ganz genau, was wir denen mitteilten und waren so, ja, aber es ist ja eine Anweisung. Und ja, es gibt Befehlskette in der Bundeswehr und ich kann das vollkommen verstehen. Und ich denke mal, denen wäre auch der A aufgerissen worden, wenn die jetzt einfach nur, weil so ein paar zivile Notfallsanitäter hier ankommen, denen das gesagt hätten. Aber ich hätte die am liebsten, jetzt wo ich so nachdenke, ich hätte die eigentlich am liebsten vorbeigeschubst und hat gesagt, Mike, hol den Koffer,
wir machen mal.
Ist egal und so weiter. Letzten Endes haben sie aber, und das muss man auch sagen, sie haben sich dann aber auch recht schnell ein Herz gefasst, nachdem die Ärztin noch nicht da war und haben denen dann doch was gegeben und gemacht und getan. Und dann, aber trotzdem komisch, weil es hieß auch, sie haben auch keine SAAs und und das, genau das ist diese Rechtsunsicherheit, die uns immer wieder versucht wird einzubläuen. Wir dürften nur mit Freigaben und so weiter. Und da muss ich ganz klar sagen, guckt ins Notsangesetz. Da steht drinne, ihr dürft. Ja, egal, ob da jetzt jemand sagt, es ist nicht freigeben und nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Aber ich gebe das mal gerne mit rein. Wir haben das ja auch mit der Bundeswehr besprochen. Wir haben das zumindest mit angesprochen. Ich hoffe mal, dass man sich dahingehend auch mal ein bisschen berät und vielleicht da ein bisschen dran arbeitet. Weil das war schon nicht nur grenzwertig. Das tat mir richtig weh.
Mit hat der Kamerad halt auch echt leid. Ne?
Ja, also, auf jeden Fall. Er ist übrigens auch so sehr, sehr schnell ins Krankenhaus gekommen.
Genau, das ging nachher ratzbatz, muss man sagen. Und das war ja auch nicht wenig Verbrennung.
Richtig.
Verbrühung, Entschuldigung.
Ja, genau. Also in diesem Sinne, guckt da immer nochmal auf eure SAAs. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare, was auch immer, wenn wir wieder irgendwas falsch erzählt haben, kommt ja manchmal vor, wir machen das ja hier immer so ein bisschen improvised, ne? Dann haut's uns einfach raus. retterview.de/Fragen oder in die Kommentare auf Spotify oder wo auch immer ihr könnt übrigens auf der Webseite auch immer zu der Folge Kommentare schreiben. Ne? Wird wenig genutzt, aber kann man trotzdem machen.
Es geht, ihr Lieben. Habt eine ganz tolle Woche. Genießt das noch, den Sommer, den Ausklang, wie auch immer für die, die Urlaub haben. Genießt euren Urlaub. Hört uns weiterhin fleißig. Folgt uns auf Social Media. Auch da wird natürlich wieder mehr kommen. Wir haben schon auch so mal endlich so ein bisschen Comedy-Skripte fertig, die wir auch umsetzen wollen.
Ich freue mich auch schon drauf, auf jeden Fall. Und wir berichten euch natürlich weiterhin über Fakten, über die Vakuummatratze zusammen mit Mefina Medical. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, denn die Matratze, die kann da schon noch einiges mehr als die normalen Matratzen, die wir sonst so kennen. Also, bis demnächst. Tschüss, Mike.
Tschüss.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.